Sie hören Kreuzberg Blues, Denglers 10. Fall von Wolfgang Schorlau, gelesen von Frank Arnold, ein Hörbuch des Argon Verlags. Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Artikel 15.
Erstes Kapitel: Das auslösende Ereignis. Berlin-Kreuzberg, nachts, 3.30 Uhr. Nachts, wenn er nicht gerade die Oranienstraße raufläuft oder am Kotti abhängt, ist Kreuzberg für ihn auch nur ein Kaff. Und in Kreuzberg kennt Matze sich aus. Auch nachts. Vor allem nachts. Immer wenn er den Kopf leicht senkt, um dem satten Brummen des Zwölfzylinders zu lauschen, stellt er sich vor, er säße in einem Flugzeugcockpit. Lässig dreht er mit einer Hand das Lenkrad nach rechts und fantasiert, der vor ihm liegende Engeldamm sei die Landebahn. In seiner Vorstellung senkt sich die Maschine majestätisch langsam hinab. Er biegt in die Melchiorstraße ab und als der Michael-Kirch-Platz auftaucht, schaltet er in den zweiten Gang. Das leichte Ruckeln des Getriebes verwandelt sich in das Aufsetzen der Räder auf dem asphaltierten Rollfeld. Er beugt sich leicht nach vorne, späht durch die Windschutzscheibe und sucht einen geeigneten Parkplatz. Es ist schon Januar, aber noch immer tragen einige Bäume gelbe und ockerfarbene Blätter. Sie verdecken die Straßenlaternen nicht. Es ist alles zu hell hier. Noch immer sind ein paar Leute unterwegs. Ein Paar, das sich umschlingt, als habe es eben erst entschieden, die Nacht gemeinsam zu verbringen. Zwei betrunkene Freunde, sich gegenseitig stützend. Eine mittelalte Frau, allein in schnellen Schritten auf dem gegenüberliegenden Gehsteig. Er biegt in die nächste Seitenstraße ein und beschließt, den schwarzen Ferrari auf dem kleinen Parkplatz einer Kita abzustellen. Vorsichtig parkt er den Wagen rückwärts ein, stellt den Motor ab. Niemand zu sehen. Die großen Plattenbauten werfen dunkle Schatten in die Nacht. Die Fenster sind schwarz. Perfekt.
Dunkel ruht der Wald.
Matze schaltet die Scheinwerfer aus und öffnet die Wagentür. Er steigt aus. Sein Atem verwandelt sich in der Nachtkälte in kleine Nebelschwaden. Matze schüttelt sich, geht um den Wagen herum und zieht die Beifahrertür auf. Vor dem zurückgezogenen Sitz ist ein kastenförmiger Behälter in den Bodenraum des Wagens gezwängt, bedeckt mit einem karierten Tuch. Durch einen Schlitz im Tuch ragt ein Drahtbügel mit Holzgriff. Matze greift nach dem Holz und zieht. Der Behälter hat sich verkantet und gibt seinem Zug nicht nach. Matze flucht und stemmt ein Bein gegen den Türschweller und zieht erneut. Mit einem Ruck kommt ihm der Kasten entgegen, so dass Matze das Gleichgewicht verliert und rückwärts auf den Gehsteig taumelt. Schwer atmend stellt er den Kasten ab. Unter der Decke ist heftige Bewegung zu spüren. Kurze, pfeifende Laute ertönen, dann beruhigt sich der Inhalt des Kastens wieder. Matze kramt in der Hosentasche nach dem Fahrzeugschlüssel. Mit einem zischenden Geräusch verriegeln sich die Türen. Behutsam nimmt er den Behälter wieder auf und geht zur Straße. Besser, er bleibt auf dieser Seite. Hier ist es dunkler. Den Kasten greift er nun mit der linken Hand, um ihn auf der Fahrbahn abgewandten Seite zu tragen. Er geht los und beobachtet dabei jeden Winkel der Umgebung. Am Ende der Stichstraße biegt Matze in einen Fußweg ein. Vor ihm ragt ein Plattenbau in die Nacht. Aus den Fenstern hängen unzählige Transparente. Schluss mit der Spekulation. Wir bleiben hier. Volksentscheid. Enteignet deutsche Eigentum. Kröger Immobilien und Co. Wir bleiben solidarisch gegen Verdrängung. Oder einfach nö. Er hält inne und blickt hoch. Auf einem der oberen Balkone glimmt eine Zigarette auf. Mit schnellen Schritten geht Matze den schmalen Pfad zwischen zwei Plattenbauten weiter und duckt sich. Er sieht noch einmal nach oben. Nichts. Kein Licht. Keine glimmende Zigarette. Nichts. Er zieht einen Schlüsselbund aus der Tasche. Berlin-Kreuzberg. Plattenbausiedlung. Auf dem Balkon zieht Arthur Meißner so gierig an seiner Zigarette, als wäre dies die letzte in seinem Leben. Mit einer zittrigen Bewegung drückt er den Stummel in einem überquellenden Aschenbecher aus. Er kann nicht schlafen. Jede Nacht muss er zwischen 3 und halb 4 Uhr pinkeln. Dann ist er wach und kann nicht mehr weiterschlafen. Jede Nacht. Er hat alles probiert. Tabletten, Wichsen, autogenes Training. Nichts hat geholfen. Deshalb geht er nun jede Nacht auf den Balkon und braucht erstmal eine Karo. Die gibt's ja jetzt wieder. Mit der rechten Hand stützt er sich auf die Lehne des Campingstuhls, steht auf und obwohl er weiß, dass er nicht zum Durchgang zwischen den Blocks hinuntersehen kann, beugt er sich weit über die Brüstung. Dann geht er zurück in die Wohnung und sucht sein Handy. Wo ist das Scheißding? Seine Tochter hat ihm das Telefon geschenkt, damit sie ihm Fotos von den beiden Enkelkindern schicken kann. Leider hat er immer noch nicht genau begriffen, wie er sich auf diesem kleinen Gerät Bilder ansehen kann. Aber telefonieren kann er damit. Und verflucht, jetzt müsste er dringend telefonieren. Das Handy liegt neben der Toilettenschüssel. Wie kam es dorthin? Hat er beim Scheißen telefoniert? Mit wem? Er erinnert sich nicht. Es wird immer schlimmer mit seinem Gedächtnis. Meißner schüttelt den Kopf und trippelt zurück auf den Balkon. Er lässt sich in den Stuhl fallen. Wo sind eigentlich seine Kippen? Seine Hand zittert, als er sich eine ansteckt. Dann wählt er die Nummer, die er auswendig kennt. Berlin, Waldemarstraße. Roman und Eddie patrouillieren die Waldemarstraße entlang, als Romans Handy summt. Eddie, der Jüngere von ihnen, steckt gerade einem schwarzen Porsche Cayenne einen Flyer hinter den Scheibenwischer. Stoppt die Klimakatastrophe. Zum Beispiel durch die Stilllegung dieser Dreckschleuder. Für Roman ist das alles großer Kindermist, wie der ganze Fridays for Future-Kram. Er ist Autonomer der alten Schule und weiß genau, dass es ein paar härtere Maßnahmen braucht, um den Kapitalismus abzuschaffen. Einerseits. Andererseits, Eddie ist sein Cousin, noch nicht lange in Berlin, doch nun führt er ihn geduldig in die Welt des schwarzen Blocks ein. Sie stehen vor dem Cayenne und betrachten ihr Werk. Eddie zufrieden, Roman gelangweilt. Beiden ist kalt. Romans Handy summt erneut. Er nimmt das Gespräch an und lauscht.
»Nein, ich schlafe noch nicht«, sagt er und hört wieder zu. »Kannst du sehen, was er macht?«
Erneute Pause.
»In was für einem Wagen ist er gekommen?«
Pause.
»Okay, ich komme mit einem Kumpel. Wir beeilen uns.«
Er steckt das Handy ein und sagt zu Eddie, »Schluss mit der Spielerei. Jetzt wird es ernst. Da ist so ein Schlägertyp unterwegs zu dem Haus, wo den Leuten gekündigt worden ist. Hat seinen Wagen in einer Seitenstraße geparkt und ist dann mit einem großen Karton oder so etwas zum Haus gelaufen. Er fährt einen Sportwagen. Ganz flach, dunkel. Extremes Westauto, hat mein Informant gesagt.«
Berlin-Kreuzberg, Plattenbausiedlung. Matze sieht sich noch einmal um, steckt dann den Schlüssel in die Eingangstür und tritt ein. 5 Stufen sind es bis zum Hausflur. Es ist dunkel. Nur aus dem Fahrstuhl scheint ein schwaches, bläuliches Licht. Er geht zum Treppenaufgang und stellt den Behälter ab. In diesem Augenblick wird im 1. Stock eine Tür geöffnet. Schwache Lichtstrahlen fallen die Treppe herab. Matze hört das Murmeln einer männlichen Stimme, kann aber kein Wort verstehen. Dann flackern die Flurlichter auf. Mit einer raschen Bewegung greift er den Behälter und geht in schnellen Schritten zum Fahrstuhl, öffnet die Tür, stellt den Kasten in die Kabine und duckt sich auf den Boden, so dass er von außen durch die Glasscheibe des Fahrstuhls nicht gesehen werden kann. Er lauscht. In diesem Augenblick knackt und rumpelt es. Müde schließt sich die Tür und der Fahrstuhl setzt sich in Bewegung. Matze flucht, richtet sich auf. Wieso muss dieser faule Depp wegen eines Stockwerks den Aufzug rufen? Er zieht seinen Teleskop-Totschläger aus der Tasche. Mit einer schnellen Schleuderbewegung fährt er ihn aus. Er hebt den Arm. Der Fahrstuhl hält nicht im 1. Stock. Instinktiv drückt Matze auf den Halteknopf des 2. Stocks. Rumpelnd hält der Aufzug. Die Tür geht auf. Matze steigt aus und lauscht. Die Aufzugtüren schließen sich wieder und der Aufzug wird zu einem der höheren Stockwerke gezogen.
Er mag diesen Job. Eigentlich. Schnell verdientes Geld. Aber warum schlafen die Opfer nicht um diese Zeit? Es ist 3:30. Das Licht flackert und verlischt. Er rührt sich nicht. Wartet ab. Das Licht geht wieder an. Er hört, wie einige Stockwerke über ihm jemand in den Aufzug tritt. Dann brummt es und kurz danach sinkt die Kabine an ihm vorbei ins Erdgeschoss. Die Haustüre wird geöffnet und fällt wieder ins Schloss. Wieder wartet er, bis das Licht verlöscht. Als sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, nimmt er den Kasten und trägt ihn die Treppen hinab in den Eingangsbereich. Vor dem Treppenaufgang stellt er ihn ab und drückt auf den Lichtschalter. Mit einer schnellen Bewegung zieht er das Tuch weg.